Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radio-temeswara.ro.
Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Am heutigen Dienstag, dem 18. Februar, begrüßt Sie aus dem Studio ADR Delen. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und wünsche Ihnen im Namen der deutschen Redaktion von Radio Temeswar einen guten Empfang. Radio Temeswar. Als erstes hören Sie bei uns Nachrichten. Die traditionelle banatschwäbische Wurstverkostung, die sogenannte Wurstkostprobe, findet am Donnerstag in Hatzfeld statt. Das ist das Jahresfest der Banater Zeitung, zu dem die Leser der Publikation aufgerufen werden, Wurstproben aus der eigenen Haushaltsproduktion einzureichen. Die besten Wurstmacher werden mit Trophäen und Diplomen geehrt. Die Veranstalter bieten den Teilnehmern auch weitere Überraschungen vor. Ein Journalistenpreis wird heuer erstmals verliehen und eine außergewöhnliche gastronomische Spezialität vorgestellt. Der Eintritt erfolgt mit einer Wurstprobe per Einladung oder durch das Vorzeigen eines gültigen Abos für die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, innerhalb welcher die Banater Zeitung als Wochenbeilage erscheint. Das neue Buch Banater Malerei von Annemarie Potlipny-Hein wird am Freitag in Temeswar präsentiert. In ihrem Buch taucht die Autorin in die Geschichte und Vielfalt der Banater Malerei ein und stellt die Werke bedeutender Künstler aus der Region vor. Die Buchpräsentation findet am Freitag um 12 Uhr im Temeswarer Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus statt. Der Eintritt ist frei. Mehrere Faschingsunterhaltungen veranstalten die Organisationen der deutschen Gemeinschaft in Westrumänien in dieser lustigen 5. Jahreszeit. Das Deutsche Forum in Buziaj feiert Fasching bereits am Samstag. Der Ball findet ab 17 Uhr im Silvana Hotel des Temescher Bade- und Luftkurortes statt. Zum Programm gehören der Maskenaufmarsch, die Belohnung der schönsten Masken und weitere Überraschungen. Der Eintritt für Erwachsene kostet 65 Lei. Auch der Pusta-Verein in Chanat lädt am Samstag zum Faschingsball ein. Dieser findet ab 14 Uhr im örtlichen Kulturzentrum statt und daran macht auch die Mini-Buntes-Sträußchen-Tanzgruppe des Deutschen Forums aus Groß-St. Nikolaus mit. Die römisch-katholische Pfarrei aus der Temeswarer Elisabethstadt organisiert einen Karneval für Kinder mit Spaß, Tanz und Spiel am Freitag, dem 28. Februar im großen Saal des Salvatorianerklosters. Kinder aus allen Pfarreien der Diözese sind mit oder ohne Maske willkommen. Der Karneval beginnt um 18 Uhr. Das Deutsche Forum in Arad und seine Jugendorganisation Banatia laden zum Faschingsball am Freitag, dem 28. Februar ein. Die Veranstalter versprechen ein buntes Überraschungsfaschingsprogramm, das von der Kinder- und Jugendgruppe vorbereitet wird, Live-Musik, ein leckeres Abendessen sowie eine warme und freundliche Partylaune. Der Eintritt für Kostümierte beträgt 30 Lei pro Person und für Nicht-Kostümierte 50 Lei. Eine Bestätigung ist bis zum 24. Februar erwünscht. Die deutsche Gemeinschaft in Groß-St. Nikolaus feiert heuer gleich dreimal Fasching. Am Freitag, dem 28. Februar, feiern die Kinder und Jugendlichen der deutschen Abteilung vom Kindergarten bis zur 8. Klasse im Nakoschloss. Am Samstag, dem 1. März, feiern die zwei Tanzgruppen des Forums in der Gaststätte Luna. Und am Sonntag, dem 2. März, treffen sich die Erwachsenenforumsmitglieder und Freunde beim Sitz des deutschen Ortsforums. Der Verein Dirndl und Lederhosen aus Anina feiert Fasching am frühen Samstagnachmittag am 1. März im Stadtteil Chelnik. Das Forum der Banater Berglanddeutschen und der Erwachsenenbildungsverein Deutsche Vortragsreihe Reschica organisieren den großen Maskenball am Samstagabend, dem 1. März, im Restaurant Duschan und Sohn in Reschica. Geboten werden ein Kulturprogramm, der traditionelle Maskenaufmarsch sowie die Preiskrönung der besten Masken für Kinder und Erwachsene. Die römisch-katholische Pfarrei Tschakowa lädt zum Karnevalsfest am Sonntag, dem 2. März ein. Die Feier findet ab 15 Uhr bei Pescaria Tschakowa statt. Teilnehmen kann man kostümiert bei vorheriger Anmeldung im Pfarrbüro bis am 27. Februar. Der Eintrittspreis beträgt 40 Lei. Als Letztfaschingsunterhaltung gibt es am Dienstag, dem 4. März, die Krapfenparty beim Sitz des Deutschen Forums in Reschica und daran machen auch die Musikgruppen des Banater Berglandforums mit, die für gute Laune zuständig sind. Mit dem Veilchendienstag klingt die lustige 5. Jahreszeit aus. Am 5. März feiert die katholische Kirche den Aschermittwoch und damit den Beginn der Vor-Ostern-Fastenzeit. Ostern werden heuer am 20. April von allen Christen gefeiert, sowohl abendländischen als auch morgenländischen Glaubens. Zum weiteren Westrumänien. Wechselhaft und kalt ist es, der Himmel ist zeitweilig bewölkt, Schnee fällt vorwiegend nur mehr im Gebirge, der Wind weht schwach bis mäßig. In der Nacht wird es frostig bei Mindesttemperaturen von minus 13 bis minus 7 Grad. Morgen bleibt es kalt, der Himmel wird meist klar, die Tagestemperaturen erreichen 1 bis 4 Grad Celsius. Das gaben die Meteorologen des Wetterzentrums Banat Kreisland bekannt.
Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache.
Rumänien wurde bei der diesjährigen Sicherheitskonferenz in München als negativen Beispiel vom US-amerikanischen Vizepräsidenten genannt. Der Politiker kritisierte die Tatsache, dass es vor Ort zur Wahlannullierung Ende vergangenen Jahres kommen musste, anstatt der von außen gekommenen Angriffe entgegenzukommen und deren Wirkung zu meiden. Darüber sowie über die anstehenden Bundestagswahlen in Deutschland spreche ich heute mit dem Abgeordneten der deutschen Minderheit im Parlament Rumäniens, Ovidiu Ganz, innerhalb unserer wöchentlichen Rubrik Seitenblick Politik. Über Auslandsthemen aus Europa berichten anschließend die Kollegen vom österreichischen Rundfunk und von der Deutschen Welle innerhalb unseres Auslandsjournals. Ebenfalls heute bei uns die Presseschau und die Vorschau auf die deutschsprachigen Sendungen dieser Woche im rumänischen Fernsehen sowie deutsche Blasmusik. Hören Sie mit. Der Blick auf das Kalenderblatt. In dem deutschsprachigen römisch-katholischen Kirchenkalender unserer Diözese ist heute der Gedenktag der heiligen Bernadette, Angelicus, Simon und Constantia festgehalten. Die evangelische Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Rumänien erwähnt den Namenstag für Konrad und die rumänisch-orthodoxe Kirche gedenkt des heiligen Leon des Großen. Alles Gute wünschen wir den Gefeierten an diesem 18. Februar und für Sie alle spielen die Banater Studiomusiker Karlsruhe die Glogowatzer Polka von Sepp Schmalz.
Wo die fünf Hügel stehen, wo die Leute zum Schlossberg gehen, dort war ich zu Haus, dort stand mein Elternhaus, wo meine Wiege stand, wo ich die Liebste fand. Liegst du am Waldesrand, am Marostrand? Thank you.
Das war ein Lied für alle, die heute aus einem bestimmten Anlass feiern. Sie empfangen die deutsche Sendung bei Radio Temeswar und darin kommen wir zu den aktuellen Tagesthemen. In Deutschland finden am Sonntag Bundestagswahlen statt. Darauf blickt ganz Europa aufmerksam, so auch Rumänien. Über die damit verbundenen Erwartungen, aber auch über die jüngste Sicherheitskonferenz in München, innerhalb welcher der US-amerikanische Vizepräsident J.D. Vance ganz Europa kritisierte und Rumänien als negativen Beispiel nannte, sprach ich mit dem Abgeordneten der deutschen Minderheit im Parlament Rumäniens, Ovidiu Ganz, vor der heutigen Mittagssendung.
Seitenblick Politik.
Herr Abgeordneter, bei der diesjährigen Sicherheitskonferenz in München von vergangener Woche nannte der US-amerikanische Vizepräsident Rumänien als negativen Beispiel. Der Politiker kritisierte die Tatsache, dass es vor Ort zur Wahlannullierung Ende vergangenen Jahres kommen musste, anstatt der von außen gekommenen Angriffe entgegenzukommen und deren Wirkung zu meiden. Wie kommentieren Sie das?
Es war die alljährliche Sicherheitskonferenz in München. Es waren da verschiedene Staats- und Regierungschefs dabei. Die Rede dieses Vizepräsidenten wurde ja scharf gekontert durch den Bundespräsidenten Steinmeier, durch den Bundesverteidigungsminister Pistorius und mehrere andere. Die Aussage ist nicht ganz klar gewesen, auf was er eigentlich hindeuten wollte. Auf die Schwäche der rumänischen Demokratie oder auf die Tatsache, dass die Russen das beeinflussen konnten durch wenig Mittel, die sie eingesetzt haben, dass unsere Abwehr in solchen Situationen schwach ist bzw. gescheitert ist. Das war komisch. Das Einzige, was diese Extremisten hierzulande rausgenommen haben, soll eben eine Kritik gewesen sein betreffend Annullierung der Wahlen. Erstens hat, egal wer, aus dem Ausland nichts zu melden diesbezüglich, weil das rumänische Verfassungsgericht was anderes gesagt hat und das Verfassungsgericht ist souverän hierzulande, wie in jedem anderen Land, also das heißt, eine etablierte Demokratie zu haben. So funktionieren die europäischen Demokratien mindestens. Dementsprechend würde ich die Sache nicht so arg nehmen. Übrigens, es wäre paradoxal, wenn er Extremisten in Rumänien unterstützen würde, die ja prorussisch sind und zum Beispiel für eine Senkung der Militärausgaben plädieren. Zumal Präsident Trump verlangt hat, dass diese gesteigert werden. Also es wäre wirklich paradoxal. Ich glaube, man übertreibt hierzulande die Bedeutung, die Wichtigkeit solcher Aussagen von irgendeinem, der auch unklar formuliert hat. Es war ja nicht klar nochmal, was er sagen wollte. Wir haben hierzulande eine Entscheidung des Verfassungsgerichts. Wir haben einen Regierungsbeschluss, der statuiert, wann die Neuwahlen stattfinden, nämlich im Mai. Das sollte uns wenig jucken. Viel wichtiger sind aber andere Sachen, wie zum Beispiel die ganze Diskussion um diese Aggression Russlands auf die Ukraine und auf mögliche Friedenspläne. Das ist wichtig tatsächlich. Die Position der Amerikaner ist auch unklar gewesen. Erstens waren die Ukrainer ausgeschlossen, jetzt ist es nicht mehr so klar. Wie kann man über diesen Konflikt reden ohne den einen Beteiligten? Sehr seltsame Entwicklungen meines Erachtens in der letzten Zeit. Das wird sich zeigen. Das Einzige, was ich sagen möchte, ist, dass wir, wenn wir dazu imstande sind, innerhalb der Europäischen Union Solidarität und Geschlossenheit zeigen sollten, eine gemeinsame Position finden und endlich verstehen, dass wir nur gemeinsam was bedeuten. Jeder Einzelne ist ein Zwerg, einschließlich die ganz Großen, Deutschland und Frankreich, auf dieser globalen Ebene und deswegen brauchen wir alle einander. Und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt in der ganzen Diskussion. Die Europäer haben schon angefangen zu reagieren. Heute gibt es Weimar Plus. In Westeuropa Länder, die sich da treffen, Deutschland, Frankreich, Polen, Dänemark und so weiter, die drüber sprechen. Wichtig ist, dass wir auch in irgendeiner Form beteiligt sind und unsere Meinung sagen. Und das ist meines Erachtens das Wichtigste überhaupt.
In Deutschland finden Ende dieser Woche Bundestagswahlen statt. Welche Erwartungen verbinden Sie mit diesen Wahlen?
Ich schaue mir die Umfragezahlen an. Es ist ziemlich deutlich im Moment, dass die Union CDU/CSU die stärkste Partei wird auch dementsprechend den Regierungsauftrag bekommen. Die Frage stellt sich dann betreffend einer möglichen Koalition. Im Moment rechnerisch sieht so aus, dass es erneut eine große Koalition geben wird. Ansonsten Dreierkoalitionen haben gezeigt, dass sie nicht funktionieren, nicht richtig funktionieren. Das wäre zu vermeiden. Dann stellt sich auch noch die Frage, ob die kleineren Parteien es überhaupt schaffen, in den Bundestag hineinzukommen, FDP, PSW, Linke, wie sie alle heißen. Das beeinflusst ja auch das Endergebnis und die Verteilung der Mandate. Dann gibt es noch ein neues Wahlrecht in Deutschland. Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ist es neu organisiert. Es geht um die Direktmandate und die Zweitstimmen bei den Wahlen. Stellt sich die Frage, wie viele Direktgewählte nicht in den Bundestag kommen, eine seltsame Entwicklung. Wenn Sie mich fragen, ein direkt gewählter Volksvertreter kommt nicht rein aufgrund von Prozentsätzen der Parteien, aber ist nicht meine Aufgabe, das zu analysieren. Wichtig ist, dass eine stabile Regierungsmehrheit entsteht, ein stabiler Bundestag, eine Bundesregierung, weil Deutschland ja auch für Rumänien und für Europa insgesamt äußerst wichtig ist. Deutschland ist der größte Staat in der Europäischen Union, die stärkste Wirtschaft, hat auch politisch das Sagen innerhalb der Europäischen Union. Und dementsprechend sollten wir sehr genau hinschauen, was sich in Deutschland tut und dementsprechend reagieren. Für uns ist es lebenswichtig als Staat, Rumänien, sehr gute, enge Beziehungen zur Bundesrepublik zu haben. Diese existieren im Moment und ich hoffe, sie werden es auch weiter sein. Nach der Wahl wird dann irgendwann der neue Bundestag zustande kommen und die neue Regierung, zu der wir auch als Minderheit sofort Kontakt aufnehmen werden, sowohl zum Bundestag wie auch zur Bundesregierung, weil wir unsere eigenen Interessen haben, nicht nur das Land allgemein. Wir warten das Ergebnis ab und werden dementsprechend politisch reagieren.
Innerhalb der Wahldebatten wurde ein Kommentar eines Analysten laut, wonach, wenn in den kommenden 4 Jahren eine Koalition der etablierten Parteien scheitern würde, die rechtsextremen Parteien bei den nächsten Wahlen die Macht übernehmen würden. Inwiefern trifft das für Deutschland, aber auch allgemein für Europa und sicherlich auch für Rumänien zu?
Populismus kommt immer gut an, aufgrund vor allem von Enttäuschungen, die von den etablierten Parteien eigentlich produziert worden sind, auch von der europäischen Politik zum Teil. Die Kommission ist auch selber dran schuld. Es sind offene Fragen, die offensichtlich nicht gelöst worden sind zur Zufriedenheit der Bevölkerung, wie zum Beispiel Migrationsfrage, aber auch wirtschaftliche Aspekte. Und dann kommen die Populisten, die absolut keine Lösungen zu bieten haben, aber sind gegen, egal was die etablierten vorschlagen. Und dementsprechend gibt es bei manchen Bürgern die Tendenz, Rechtspopulisten zu wählen. Es stimmt, wenn eine erneute Koalition der etablierten Parteien scheitert in all diesen Fragen und nicht reagieren auf die Signale der Gesellschaft, der Bevölkerung, kann es gut sein, dass es wie in Österreich zum Beispiel dazu kommt, dass die stärkste Partei eine rechtsextreme wird. Das gilt auch für Rumänien, gilt auch für Deutschland, Frankreich und so weiter und so fort. Also es ist sicherlich so und dementsprechend kann ich nur hoffen, dass die etablierten Parteien dieses Signal verstanden haben und nicht nur verstanden, sondern auch darauf reagieren werden, konkret mit Maßnahmen zur Zufriedenheit der Bevölkerung. Wenn sie es nicht tun, dann sind sie selber schuld, wenn die Extremisten an die Macht kommen.
die Mauermeister-Polka war das aufgespielt von den böhmischen Kameraden aus Deutschland und weitere Blasmusikstücke hören Sie bei uns im Laufe der heutigen Deutschen Stunde, wie beispielsweise die schöne Serenade von den Innsbruckern oder die Malwina-Polka von der original-donauschwäbischen Blaskapelle Reutlingen. Ihre deutsche Sendung bei Radio Temeswar empfangen Sie und Auslandsthemen stehen des Weiteren bei uns an. Unsere Kollegen vom österreichischen Rundfunk in Wien und von der Deutschen Welle in Berlin berichteten in ihren Sendungen aus Europa. In unserem Auslandsjournal haben wir diesmal einen Beitrag aus der DEWE-Sendung Euromax parat, davor aber Themen aus den heutigen ORF-Morgenjournalen.
Ö1 Journal. Dienstag, der 18. Februar, aus dem Journalstudio begrüßt Sie Martina Petschile. Gedenken für die Terroropfer in Villach nach dem islamistischen Anschlag mit einem toten 14-Jährigen und 5 Verletzten findet am Abend ein Gedenkmarsch statt. Auch Bundeskanzler Schallenberg wird erwartet. Der Täter, ein 23-jähriger Syrer, ist festgenommen worden. Er hat sich ja im Internet radikalisiert und das ziemlich schnell. Vor welchen Problemen wir hier stehen, darüber spreche ich mit Musal Hasan auch vom Verein Derat. Mehr Geld für die europäische Verteidigung, aber sonst gibt es wenige gemeinsame Botschaften von dem Sonder-Ukraine-Gipfel in Paris gestern. Es ist ein Tauziehen, das noch keinen Sieger hervorgebracht hat, das Ringen um Friedensgespräche für die Ukraine. Heute trifft erstmals seit Beginn des Krieges vor rund 3 Jahren eine Delegation aus den USA und Russland zusammen in Saudi-Arabien. Schon gestern hat in Paris ein Sondergipfel stattgefunden, eilig einberufen von Frankreichs Präsident Macron und NATO-Chef Rutte. Denn die USA reden mit Russland derzeit ohne die Ukraine und auch ohne Europa. Die Botschaft von dem Sondergipfel gestern, mehr Geld für die europäische Verteidigung. Aus Paris berichtet Leonie Heitz.
Ein Familienfoto gibt es nicht nach dem Ukraine-Treffen in Paris. Es wäre wohl auch eher eine Patchwork-Familie darauf zu sehen. Darunter 8 EU-Staaten, aber auch das Ex-EU-Mitglied Großbritannien, die EU-Spitzen Ursula von der Leyen und Antonio Costa und NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Gastgeber Macron hat kurzfristig das Steuer übernommen und ohne auf einen EU-Gipfel zu warten zum Krisentreffen nach Paris eingeladen, um Europa bei den Ukraine-Verhandlungen eine Stimme zu geben, nachdem die USA und Russland das nicht tun. Dem Treffen ist ein 20-minütiges Telefonat zwischen Macron und Trump vorausgegangen. Das wichtigste Ergebnis des Treffens ist, dass wir alle mehr für unsere Verteidigung ausgeben müssen. Russland ist nicht nur eine Bedrohung für die Ukraine, sondern für uns alle, sagt die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Auch Polens Ministerpräsident Donald Tusk bestätigt, man sei sich einig, dass ein bedeutsamer Ausbau der europäischen Verteidigungskapazitäten unabdingbar sei. Dafür sollen Möglichkeiten ausgelotet werden, wie die Ausgaben in der EU gemeinsam gestemmt werden können. Es geht um mehrere Milliarden, die es schon gibt, aber die bisher nicht für die Verteidigung eingesetzt werden durften. Selbst für den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz sollen Verteidigungsausgaben in Zukunft flexibleren Regeln folgen. Ein Quantensprung für den Verfechter der Budgetdisziplin. Europa müsse die Ukraine weiter unterstützen und die Ukraine müsse nicht alles akzeptieren, was ihr vorgesetzt werde. Trotzdem bleiben für ihn die USA ein wichtiger Partner.
Die NATO beruht darauf, dass wir immer gemeinsam handeln und gemeinsam im Risiko sind.
Europa will sich einerseits behaupten, hofft aber andererseits mit höheren Verteidigungsausgaben die mehr als angeschlagene transatlantische Partnerschaft wieder aufzubessern. Wir brauchen die USA, denn die Sicherheitsgarantie der USA ist der einzige Weg, um Russland vor einem neuen Angriff abzuschrecken. So der britische Premier Keir Starmer. Er sei bereit, im Falle eines Abkommens Friedenstruppen in die Ukraine zu schicken. Beim Krisentreffen in Paris waren damit nicht alle einverstanden. Ein Waffenstillstand ohne Friedensabkommen sei jedenfalls keine Option. Darüber ist man sich einig.
3 Tage nach dem Terroranschlag in Villach in Kärnten findet heute Abend ein Gedenkmarsch statt. Eine Lichterprozession führt entlang der Drau, auch vorbei an jener Stelle, an der der Anschlag verübt worden ist. Ein 23-jähriger Syrer hatte am Samstag mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen und einen 14-jährigen Burschen getötet. 5 weitere Menschen sind verletzt worden. Laut Ermittlern handelt es sich um einen Einzeltäter. Der Syrer wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat gestern die Untersuchungshaft beantragt. Er hat sich im Internet radikalisiert, ziemlich schnell. Bevor ich mit Musal Hassan von der Extremismuspräventionsstelle Derat spreche, hören wir Isolde Notnagel mit einem Bericht über die Gedenkfeierlichkeiten heute in Kärnten.
Der heutige Gedenkmarsch durch die Villacher Innenstadt und ein ökumenischer Gottesdienst bilden die Höhepunkte der Trauerfeierlichkeiten. Der Gedenkmarsch beginnt um 18 Uhr auf Höhe des Café Bernold. Er wird von allen Kirchenglocken im Stadtgebiet um 18 Uhr 4 Minuten lang eingeläutet. Danach setzt sich der Trauerzug in Bewegung und führt über die für den Verkehr gesperrte Stadtbrücke zu der Stelle des Anschlags. Dort gibt es die Möglichkeit, an einer eigens dafür gestalteten Gedenkstätte Kerzen aufzustellen. Auch eine Kranzniederlegung erfolgt bei der Gedenkstätte. Die Route des Trauermarsches verläuft dann weiter über den Hauptplatz zur Stadthauptpfarrkirche, wo anschließend um 18.45 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst mit Bischof Josef Marketz, Superintendent Manfred Sauer und Stadtpfarrer Richard Pirker abgehalten wird. Der Gottesdienst wird auch ins Freie übertragen. Erwartet werden dabei auch die Spitzen der Bundes- und Landespolitik, Bundeskanzler Alexander Schallenberg von der ÖVP und Landeshauptmann Peter Kaiser von der SPÖ. Morgen gibt es dann in Klagenfurt einen Trauermarsch und einen Gottesdienst. Um 18.30 Uhr wird in der Stadtpfarrkirche St. Egid ein Trauergottesdienst abgehalten. Zuvor findet ein gemeinsamer Trauermarsch vom Domplatz zur Stadtpfarrkirche statt, kündigt die Stadt Klagenfurt in einer Aussendung an.
Heute und morgen finden in Kärnten Gedenkfeierlichkeiten statt. Der 23-jährige Attentäter von Villach hat sich eben laut Ermittlern im Internet radikalisiert und das ziemlich schnell. Was viele Fragen aufwirft, Fragen, die wir versuchen mit Musal Hassan Diaw vom Verein Derat für Extremismusprävention, Dialog und Demokratie zu klären. Herr Diaw, Radikalisierung findet mittlerweile hauptsächlich online statt, auf Social-Media-Plattformen. Besonders oft wird TikTok genannt, aber auch YouTube und Instagram. Ist das eine neue Form der Radikalisierung?
Das wird in letzter Zeit immer angenommen, aber so ist es nicht. Es geht immer um die gleiche extremistische Ideologie mit einem ganz bestimmten Weltbild, die älter ist als das Internet. Das Internet hilft nur bei der Kommunikation und beim Transport dieser Form des Extremismus, wie wir es ja auf allen Social-Media-Plattformen entdecken können. Egal welche, dazu gehört natürlich auch X, dazu gehört auch der ganze Meta-Konzern. Also insofern ist es nichts Neues, es ist nur eine neue Methode, um diese Informationen zu transportieren, aber die alleine macht jetzt nicht den Unterschied, ob Leute sich radikalisieren oder nicht. Es macht es nur leichter, Informationen zu bekommen.
Leichter Informationen zu bekommen, denn eine entscheidende Rolle spielen Hassprediger. Da gibt's unzählige Videos auf TikTok oder YouTube. Die Videos sind frei zugänglich, öffentlich. Man kennt diese Hassprediger also.
Man kennt sie schon, dass vielleicht die Herausforderung ist für viele Personen, dass sie nicht wirklich wissen, dass unterschiedliche Ideologien und unterschiedliche Formen von Radikalismus da verbreitet werden. Leute, die sich in Wirklichkeit gegenseitig hassen und bekämpfen sogar. Trotzdem sind die Ansichten, die sie verbreiten, extrem und eigentlich nicht kompatibel mit der Gesellschaft, in der wir leben. Die große Herausforderung ist, wenn man sich ein bisschen im Internet bewegt, diese Dinge unterscheiden zu können. Vor allen Dingen der Zugang zu Predigern, aber auch zu komplett unbekannten, anonymen Menschen, die sich in Netzwerken zusammenschließen, bundesländerübergreifend miteinander kommunizieren. Die sind jetzt in der letzten Zeit sehr häufig vor Gericht gestanden. Es gab verschiedene Urteile, sind auch strafrechtlich verurteilt worden. Also diese Netzwerke zu entdecken, mit diesen Netzwerken sozusagen in Kontakt zu kommen und diese Netzwerke zu zerschlagen, das ist in Wirklichkeit die viel größere Herausforderung. da sie auch ohne das Internet existieren und existieren würden.
Das große Problem ist eben, dass sich diese Internetprediger meistens an der Grenze zu legal-illegal bewegen, also auf TikTok und Co. noch nichts Strafbares machen. Die Inhalte sind aber antidemokratisch, antiwestlich, patriarchal, extrem, wie Sie es gerade genannt haben, teilweise. Jetzt gilt es eben, diese Netzwerke zu zerschlagen. Wie kann das funktionieren?
Sehr schwierig an und für sich, weil sich die sehr oft unter der Schwelle der Wahrnehmung bewegen. Um ein praktisches Beispiel zu bringen, wir haben verschiedene Personen, die wir kennen. Einige sind angeklagt worden. Wir entdecken, dass mehrere Personen dazu gehören. Jetzt geht es eigentlich darum, wie kann ich diese Informationen transportieren, damit die Sicherheitsbehörden da zum Beispiel eingreifen würde, dass die Justiz dann ermittelt. Das geschieht auch. Das braucht allerdings Zeit. Also Monitoring dieser Personen ist sehr wichtig und vor allen Dingen auch der direkte Eingriff, das direkte Zugehen auf diese Personen und sie damit zu konfrontieren. Das wirkt und da fehlen irgendwie die Ressourcen oder die Bereitschaft, dieses Tun auch zu unterstützen. Das ist seit Jahren eigentlich unverändert schlecht und deswegen haben wir leider feststellen müssen, es wird nicht weniger, sondern es wird mehr, was wir auch bei Schulworkshops feststellen, dass also quasi ganz normale Jugendliche inzwischen an diese Ideologie angedockt haben, sich mit dieser Ideologie schon auseinandergesetzt haben und glauben, das ist sogar richtig, was diese Leute da verbreiten, was ihnen von ihren Freunden erzählt wird. Das macht uns auf jeden Fall große Sorge, aber es bleibt teilweise bei den politischen Entscheidern und bei den Beamten absolut ungehört.
Es braucht also mehr Ressourcen, was sogenannte virtuelle Agenten angeht. Ihrer Meinung nach, Herr Diao, im vergangenen Sommer konnte ein geplanter Anschlag auf die Taylor Swift-Konzerte in Wien verhindert werden, in Villach am Wochenende leider nicht. Und jetzt kocht eben wieder die Debatte um mehr Überwachung hoch. Stichwort Messenger-Dienste. Würde das etwas bringen?
Natürlich bringt es grundsätzlich etwas, wenn man den Sicherheitsdiensten mehr Mittel in die Hand gibt. Aber wie wir beim Attentäter 2020 gesehen haben, der ist ja auch überwacht worden, hat es nicht wirklich geholfen, weil diese Informationen nicht zusammengeführt wurden. Also die verschiedenen Akteure, die sich um diesen Bereich auch kümmern, die wurden nicht informiert. Ja, der wurde überwacht, gefilmt, alles Mögliche. Und das beobachten wir ja auch. Wir stellen ja auch fest, dass zum Beispiel voriges Jahr 14.000 Leute in einer großen Telegram-Gruppe waren, wo diese Inhalte verbreitet worden sind. Aber es hat jetzt nicht wirklich etwas gegeben, was das gestoppt hätte. Auch der Taylor Swift-Attentäter, der vermutete, war in dieser Gruppe drinnen zum Beispiel. Und trotzdem konnten die ihr Werk tun. Ein anderer ist ins Ausland gereist, hat dort seinen Anschlag verübt in Saudi-Arabien. Es gibt vieles, was man tun kann. Das Wichtigste ist die Kommunikation und die Unterstützung der Personen, die mit diesen Personenkreisen arbeiten. Und es muss auch endlich ein Bewusstsein entstehen, dass man versteht, dass die extremistische Ideologie das Problem ist. Es gibt momentan die Tendenz, das Ganze auf Pubertätsprobleme, auf psychosoziale Probleme, Frustration der Jugendlichen und so weiter zu reduzieren. Aber das Problem ist die extremistische Ideologie, die eben auf unterschiedlichen Kanälen diese Leute erreicht.
Lassen Sie mir noch eine letzte Frage stellen, weil Sie gerade diese extremistische Position angesprochen haben. Muss sich hier nicht auch auf seitens der Religion, also des Islam, etwas getan werden? Der Soziologe Kenan Güngör zum Beispiel ist der Meinung, es braucht eine Aufarbeitung der islamischen Geschichte.
Wie ihr das genau gemeint hat, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall so, wir wissen es von verschiedenen größeren Moscheen, dass die das ja eben auch als Problem haben. Der eine Attentäter ist ja nach Saudi-Arabien gefahren, quasi ins Zentrum des Islams und hat dort seinen Anschlag verübt, weil er eben der Meinung war, dass die Muslime, die nicht so denken wie er, keine Muslime sind und verdienen, umgebracht zu werden. Das ist ja auch ein Kern dieser Ideologie. Was auf jeden Fall getan werden müsste in den muslimischen Communities, dass bestimmte Feindbilder aufgearbeitet werden. Auch das haben wir zuletzt in einem Workshop leider feststellen müssen, dass zum Beispiel antisemitische Einstellungen inzwischen als normal betrachtet werden. Es gibt eine Dehumanisierung und das ist auf jeden Fall ein Problem. Mhm. Ja, es gibt in allen Bereichen, auch in den muslimischen Communities, einiges zu tun und aufzuarbeiten.
sagt Musa Al-Hassan Diao vom Verein Derat für Extremismusprävention, Dialog und Demokratie. Danke für das Gespräch.
Euromax. Michael Müller ist ein Durchschnittsdeutscher, den wir regelmäßig durch seinen Alltag begleiten. Jetzt steht ein großer Tag für ihn an. Zusammen mit seiner Freundin zieht er in die erste gemeinsame Wohnung. Wie sieht ein typischer Umzug in Deutschland aus?
Michael Müller, ein durchschnittlicher Deutscher, und seine Freundin Julia wagen den nächsten Schritt. Sie ziehen zusammen. Doch wie groß ist ihre Wohnung? Welche Einweihungsgeschenke werden sie bekommen? Und wie viele bürokratische Hürden müssen sie beim Einzug überwinden? Finden wir es heraus. Wie 38% der Deutschen möchten Michael und Julia mit dem Umzug ihre Wohnsituation verbessern. Aber wie 61% der Deutschen ist Michael dabei sichtlich gestresst. Michaels Nichte Clara packt mit an. In Deutschland ist es üblich, dass Freunde und Familie beim Umzug helfen. Vor allem, wenn es im Gegenzug Pizza gibt.
So, da sind wir.
52% der Deutschen wohnen zur Miete. Das ist der höchste Anteil in der Europäischen Union. Zum Vergleich, 37% der Franzosen wohnen zur Miete und nur 4% der Rumänen. Mieter sind in Deutschland durch das Gesetz besonders geschützt. Die Wohnung von Michael und Julia hat die durchschnittliche Wohnfläche eines deutschen Zwei-Personen-Haushalts, 102 Quadratmeter oder 1098 Fuß, falls ihr mit dem britischen System mehr anfangen könnt.
Das ist für europäische Verhältnisse großzügig. Überraschenderweise ist es in deutschen Mietwohnungen üblich, dass keine Küche eingebaut ist. Oft gibt es nur einen Wasserhahn, den Rest muss man selbst aufbauen. Deutsche Bürokratie ist berühmt-berüchtigt und der Papierkram rund um den Umzug eine echte Herausforderung. Man muss neue Verträge mit Internet- und Energieversorgern abschließen, die obligatorische Rundfunkgebühr bezahlen und die neue Adresse behördlich anmelden. Das passiert beim Bürgeramt. Für die Ummeldung hat man nur 14 Tage nach dem Umzug Zeit. Wie praktisch, dass man in manchen Städten nur schwer einen Termin bekommt. Michaels Strategie besteht darin, jeden Dienstag und Donnerstag um 5.57 Uhr auf die Website des Bürgeramts zu gehen und die Seite eifrig zu aktualisieren. Es hat geklappt. Was Michael nicht weiß, in einigen Bundesländern kann man seine Adresse inzwischen online ummelden. Aber wir wollen ihm seinen Glücksmoment nicht verderben. Mehr als die Hälfte der Deutschen führt im neuen Zuhause Renovierungsarbeiten durch. Was nicht bedeutet, dass sie darin gut sind. Obwohl die Deutschen bekannt für ihre Liebe zum Datenschutz sind, stehen interessanterweise ihre Namen an der Türklingel. Clara hat Brot und Salz dabei, ein traditionelles Geschenk zur Wohnungseinweihung. Es steht für Gastfreundschaft, Wohlstand und Nahrung. Wie sieht ein Umzug in eurem Land aus? Was schenkt ihr zur Wohnungseinweihung? Folgt unserem YouTube-Kanal für weitere Folgen über den Durchschnittsdeutschen.
Und nun haben wir einen Geheimtipp für euch. Eine Reise in die türkische Schwarzmeerregion. Dort gibt es rund um die Großstadt Trabzon viel zu entdecken. Euromax-Reporterin Sarah Hackel nimmt euch mit auf einen abenteuerlichen Trip.
Wir reisen entlang der östlichen Schwarzmeerküste der Türkei. Aber nein, das wird kein Strandurlaub. Wir fahren ins Landesinnere zu den wahren Attraktionen der Gegend. Wir erkunden den Nordosten der Türkei, etwa 2 Flugstunden von Istanbul entfernt. Internationale Touristen verschlägt es selten in diese Region. Ich hoffe, ich kann euch etwas Neues zeigen. Also dann, los geht's! Auf dieser schönen Straße fahren wir zum ersten Highlight. Das Hochland in den Bergen, grün, fruchtbar und voller Schnee. Zum Glück haben wir einen Allradantrieb.
Wow, this is amazing.
Einfach einmalig. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass es hier im Elwit-Hochland schon schneit. Denn eigentlich ist es noch etwas früh für Schnee. Aber ich bin froh, dass wir hergekommen sind. Wir befinden uns im Kaçkar-Gebirge. Es ist wunderschön. Das Gebiet ist Teil der Pontischen Alpen, die sich über 1000 Kilometer entlang der Schwarzmeerküste erstrecken. Das beste Wetter könnt ihr zwischen Mai und Oktober genießen. Aber jetzt ist es Zeit, wieder runterzufahren. Wir haben noch viel zu entdecken. Etwa 45 Minuten Fahrt landeinwärts von der Küstenstadt Trabzon befindet sich eine der spektakulärsten Sehenswürdigkeiten der Region, das Sümelak-Kloster. Dieses griechisch-orthodoxe Kloster wurde in einer Höhe von 1200 Metern in die Felswand gebaut. Der Bau begann schon im Jahr 385 nach Christus. Das Kloster ist UNESCO-Weltkulturerbe. Leider durften wir die Innenräume nicht filmen. Zeigen wollte ich euch dieses atemberaubende und wichtige Denkmal aber trotzdem. Jetzt auf zum Fırtına Flusstal, das für seine unberührte Natur und die beeindruckenden osmanischen Brücken bekannt ist. Ich besuche das Café Kalif in Çamlıhemşin. Für mich ist die Türkei eines der spannendsten Länder, wenn es ums Essen geht. Es ist so vielfältig und außergewöhnlich und natürlich hat jede Region ihre eigene Spezialität. Wie Muhlama, hergestellt aus Streichkäse, frischer Milch, Butter und Kräutern.
Das ist das bekannteste Gericht dieser Gegend. Man kocht es zum Frühstück, zum Mittag oder zum Abendessen.
Heute probiere ich gebratene, eingelegte Bohnen und Sarma mit Fleisch und Reis gefüllter Schwarzkohl und Muhlama. Darauf bin ich am meisten gespannt. Es schmeckt so gut. Man merkt, dass alles sehr frisch ist und lokal hergestellt wurde. Ich könnte das den ganzen Tag essen. Nach dieser köstlichen Mahlzeit gibt es erstmal einen Tee. Dafür ist die hiesige Provinz Ri sehr berühmt. Der Großteil der Teeernte des Landes stammt von hier. Das oft regnerische und feuchte Klima ist perfekt für den Anbau des schwarzen Tees. Wusstet ihr, dass in der Türkei pro Kopf mehr Tee getrunken wird als in jedem anderen Land der Welt? Bei einem typischen türkischen Teekessel dient der untere Teil zum Wasserkochen, während der obere Kessel zum Aufbrühen des starken Teekonzentrats gedacht ist. Perfekt. Leider haben Teile des Flusstals der Fırtına vor kurzem ihren Schutzstatus verloren und könnten bald bebaut werden. Viele in der Region protestieren dagegen. Hoffen wir, dass die natürliche Schönheit nicht zerstört wird. Ich freue mich auf die letzte Attraktion. Hier im Café Kalif veranstaltet Tülay einen Tanzabend mit typischer Musik von der Schwarzmeerküste. Viele Frauen in der ländlichen Türkei verschleiern ihr Haar, nicht nur aus religiösen Gründen. Die Frauen hier zeigen mir den traditionellen Stil der Hemşin-Gegend. Sieht's gut aus? Die Tänze der Schwarzmeerregion heißen Horon. Sie sind in der ganzen Türkei legendär, auch weil sie so kompliziert sind. Ich gebe mein Bestes, dem Vortänzer zu folgen, denn er sagt die Schritte an. Jetzt ist mir warm. Was für ein perfektes Ende unserer Reise. Ich hatte eine so schöne Zeit an der Schwarzmeerküste. Ich habe fantastisch gegessen, tolle Menschen getroffen und so viel gelernt. Was hat euch am besten gefallen?
Und das war schon wieder für heute bei Euromax. Mehr spannende Geschichten aus Europa findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Sie empfangen die deutsche Sendung bei Radio Temeswar und deutsche Sendungen haben wir nicht nur im Radio, sondern die gibt es auch im Fernsehen. Jeden Donnerstagnachmittag gibt es die Akzente im TV1. Die Sendung beginnt um 15 Uhr, dauert ungefähr 100 Minuten, in zwei Teilen aufgeteilt. Und in der Auflage dieser Woche sehen Sie Beiträge zu den Themen Skicup des österreichischen Konsulats in Hermannstadt, Premiere am Radostanka-Theater in Hermannstadt, Nachkommen der Russland-Deportierten, neues Buch von Ilse Eichinger auf Rumänisch erschienen und Urzellauf in Groschenk. Kultur um 2 heißt die 30 Minuten lange deutsche Sendung, die mittwochs um 14 Uhr im TVR Kultural zu sehen ist. Und eine weitere deutsche Sendung gibt es dienstagmittags um 13 Uhr im TVR 2. In diesen beiden Sendungen sehen Sie Wiederholungen mancher Beiträge aus den bisherigen Akzente-Sendungen. Die Programme des rumänischen öffentlich-rechtlichen Fernsehens können Sie auch im Internet live verfolgen unter tvrplus.ro und auch Aufzeichnungen der Sendungen Akzente sind eben dort in der Mediathek zugänglich. Deutsche Sendungen mit landesweiter Ausstrahlung haben auch die Regionalsender im TVR 3 montags zwischen 11 und 12 Uhr. Im Regionalsender TVR Temeswar läuft nach wie vor die Deutsche Chronik montags ab 15.30 Uhr, außer am letzten Montag des Monats. In Arad gibt es weiterhin die Sendung Mein deutscher Nachbar und ausgestrahlt wird sie samstags um 11.30 Uhr sowie sonntags um 8.30 Uhr im TV-Arad. Diese Woche mit weiteren Aufzeichnungen vom Wadelbeißer-Konzert in Neuarad. Außerdem können Sie auf dem YouTube-Kanal des Banater Forums bedeutende Produktionen und Video-Highlights der letzten Jahre von der Banater Deutschen Gemeinschaft verfolgen unter DFDR Banat und Aktuelles von der Deutschen Gemeinschaft im Banat sowie Fotos und Videos von den Veranstaltungen, die unsere Redakteure besuchen, finden Sie auch auf unserer Facebook-Seite unter Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache. Die erste Ausgabe dieser Woche der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien ist heute erschienen. Hier die wichtigsten Themen daraus.
Presseschau.
München Security Conference. Trump-Vize verreist in Wutrede Rumänien und die EU. Rumäniens Spitzenpolitiker reagieren betreten auf Kritik. So lautet der Titel des Eröffnungsbeitrags auf dem Deckblatt der heutigen ADZ. Das Aufmacherfoto zeigt den späten Wintereinbruch. Ebenfalls auf der ersten Seite. Bolojan stellt Team für Außenpolitik vor. Nordist Hauptangeklagte sind wieder frei. Und Meapene will Erlassung von General Sisu. Auf den beiden Seiten mit Lokalthemen lesen wir unter anderem aus Temeswar, Erhaltung und Schutz des bebauten Stadterbes belohnt, 25 Jahre Gefängnis und Zahlung von 100.000 Euro und Bilanz des Berufungsgerichts, Arbeitsvolumen gestiegen. Auf den weiteren Seiten der heutigen ADZ gibt es Themen aus den Ressorts Auslandwirtschaft, vermischtes Meinung und Bericht sowie Programm und als Wochenbeilage erschien heute das TV-Programm mit dem Wochenprogramm der deutschsprachigen Radio- und TV-Sendungen in ihrer Umgebung. Bleiben Sie gut informiert. Unsere Sendungen der letzten 7 Tage finden Sie auch online, und zwar unter dem Direktlink www.funkforum.net/audio/deutsch. Den Link finden Sie auch unter Asculta auf radiotimișoara.ro sowie auf montanbanat.de unter Radio Temeswar. Live können Sie unsere Sendungen auch über die Handy-App Radio Romania empfangen. Besuchen Sie uns auch auf Facebook unter Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache, und schreiben Sie uns an germanite@radiotimișoara.ro. Beiträge von uns sowie von anderen Redaktionen sind auch in unserem Online-Medienforum zu finden unter www.funkforum.net. Morgen sind wir wieder für Sie da, hier bei Radio Temeswar, mit Nachrichten und mit einer neuen Auflage unseres Kulturspiegels. Das letzte musikalische Stück dieser Sendung kommt von Ernst Mosch und seinen Original-Egerländer Musikanten und es heißt Abschied von dir. Hiermit klingt auch unsere heutige Deutsche Stunde aus. Bleiben Sie, wenn Sie möchten, auch weiterhin in Begleitung von Radio Temeswar oder schalten Sie demnächst wieder bei uns ein. Bis bald, Ihr Adi Ardelean.
Abschied von dir nahm ich schon vor langer Zeit. Ich dachte nie, die Welt ist so groß und weit. Hab viel gesehen und lernte nur eins daraus. Ich muss gestehen, sie ist am schönsten zu Haus. Musik. und lernte nur eins daraus. Ich muss gestehen, sie ist am schönsten zu Hause.